Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, es ist kein Zufall, dass das heutige Fest von der leiblichen Aufnahme der allerseligsten Jungfrau Maria in den Himmel eine ganz besonders herausragende Stellung vor allem im Zusammenhang mit der sogenannten katholischen Gegenreformation erhalten hat. Dass also zum Beispiel die Jesuiten, die Kapuziner und andere Orden, die sich den Kampf gegen die aufgestandene Irrlehre besonders vorgenommen hatten, dieses Fest betonten. Und dass Künstler, insbesondere Maler, die sich dem katholischen Gedanken verschrieben hatten, mit Vorliebe die in die himmlische Herrlichkeit leiblich aufgenommene Gottesmutter darstellten. Denn im 16. Jahrhundert griff ja eine Art falscher Vergeistigung um sich. Martin Luther und die anderen sogenannten Reformatoren hatten sich das Wort auf die Fahnen geschrieben. Das Wort, sie sollen lassen stehen, heißt es drum auch in dem bekanntesten Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott. Sie warfen der katholischen Kirche vor, sie hätten das Wort Gottes verdrängt, geraubt und an seine Stelle alle möglichen Äußerlichkeiten gesetzt. Jetzt aber mit der Reinigung der sogenannten Reformation sollte das anders werden. Im Vordergrund musste stehen die Bibel, die Lesung, die Predigt und auch das an den Text der Heiligen Schrift angelehnte Lied. Aber für die ganze Dimension des Sakramentes und der Sakramentalien, für äußere Riten, für alles das, wo unser Glaube sich in einer leibhaft körperlichen Weise vor den Menschen darstellt, war das Verständnis geschwunden. Deshalb zum Beispiel auch der Ingrim, der ja hier in der Schweiz ganz besonders bei den Reformierten festzustellen ist, gegen die bildhafte Darstellung unserer Glaubenswelt. Ein pures, ein reines Christentum des Wortes sollte es sein. Und so versteht man, warum die Gegenreformatoren vor allem das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel so sehr feierten und dieses Geheimnis mit solchem Nachdruck verkündeten. Weil hier die leibhafte Dimension unseres Glaubens ganz einzigartig hervorstrahlt. Denn bei dem heutigen Festmysterium der Aufnahme Mariens in den Himmel ist es ja nun einmal die Aufnahme mit Leib, die uns besonders beschäftigt. Dass ihre Seele bei Gott ist, daran hat kein wahrhaft gläubiger Mensch seinen Zweifel. Dass aber auch der Leib nicht dem Verwesungsprozess überlassen wurde, dass er nicht, wie sich die geistlichen Schriftsteller gerne drastisch ausdrücken, zum Fraß der Würmer geworden ist, sondern von Gott einzigartig verklärt und in den Himmel aufgenommen wurde. Das ist das Spezifische des heutigen Festtages. Und hier wird dann das deutlich, was ein Theologe in die etwas kühn klingenden Worte gefasst hat. Die Kirche nimmt den Leib des Menschen göttlich ernst. Sie nimmt den Leib des Menschen deshalb göttlich ernst, weil Gott selbst einen solchen menschlichen Leib angenommen hat. Und wenn er nicht nur gekommen ist, uns irgendeine Doktrin zu bringen, einen Text von Worten, sondern weil sein Heil alles durchdringen soll. Alle Bereiche des menschlichen Lebens, ja schlussendlich den ganzen Kosmos, der durch das Erlösungswerk Jesu Christi dann am jüngsten Tag verklärt werden soll. Gott nimmt den Leib des Menschen ernst und deshalb nimmt die Kirche ihn göttlich ernst. Darin, liebe Gläubige, haben wir auch einen Schlüssel zum Verständnis so vieler Dinge unseres Glaubens, die als typisch katholisch gelten, im Gegensatz zu den Christen, die aus dieser katholischen Einheit herausgefallen sind. Also der Sakramente, die immer äußere, das heißt auch den Leib des Menschen betreffende und sich sinnenhaft darstellende Zeichen sind. Und der Sakramentalien, in denen diese Segensflut, die Christus uns in seinem Opfer erschlossen hat und die vor allem in den Sakramenten strömt, dann hinüberfließt auf den ganzen Bereich der Schöpfung, den Menschen in allen Dimensionen seines Lebens, auch bis hinein in die Profanität des Alltags, heiligt. Bei Sakramenten, bei Sakramentalien, da geht es um Sehen, um Tasten und Fassen, um Schmecken, ja sogar um das Essen. Die Speisen werden gesegnet. Und die höchste Speise, die dem Menschen gegeben wird, ist nicht etwa das Wort, geistig verstanden, so wie die Protestanten gerne die eucharistische Rede unseres Herrn zu Kapharnaum auslegen. Hier gehe es nur um das Wort seiner Botschaft. Nein, es geht darum, wahrhaft sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Oder denken wir an die leiblichen Salbungen, die im alten Ritus der Taufe noch so großartig erhalten geblieben sind. Es reicht eben nicht aus, dass man ein wenig Wasser über das Haupt des Täuflings gießt und dabei die Worte des Sakramentes spricht. Dann ist das Sakrament gegeben, keine Frage. Aber die Kirche will die Fülle ihres Heiles eben auch dadurch zum Ausdruck bringen, dass dem Täufling ins Angesicht gehaucht wird, dass Speichel an seine Nase und an seine Ohren aufgetragen wird, dass er gesalbt wird zwischen den Schulterblättern und auf dem Herzen und am Ende noch auf den Scheitel. Das sind sinnenhafte, körperliche Zeichen. Gott nimmt nämlich den Leib des Menschen ernst und deshalb nimmt ihn auch die Kirche göttlich ernst. Auch die Darstellung unseres Herrn Jesus Christus und der Heiligen gehört in diesen Bereich. Ja, wir verstehen sehr gut, liebe Gläubige, weshalb man angesichts des nachkonziliaren Bildersturms den Vorwurf eines neuen Protestantismus erhoben hat. Tatsächlich, das ist es. Wenn man kein Verständnis mehr dafür hat, dass uns in bildhafter Weise die Geheimnisse unseres Heiles und die großartigsten Zeugen gezeigt werden, dann steht eben im Hintergrund die falsche Vergeistigung, die am Ende dann nur noch das Wort und, wie wir wissen, schlussendlich das Geschwafel, die Debatte stehen lassen will. Aber auch jener Bereich, der in unserer Glaubens- und Lebenswelt besonders heftig attackiert wird, hängt mit diesem Ernstnehmen des menschlichen Leibes zusammen, nämlich unsere anspruchsvolle christliche Moral, insbesondere da, wo es um den Körper geht, der ja seit dem Sündenfall eben auch zum Zerstörerischen geneigt ist, der anstatt ein Instrument der liebenden Hingabe zu werden, zum Egoismus zieht, der anstatt ein Tempel des Heiligen Geistes zu werden, allzu oft zu einem Sündenpalast, zu einem Palast der Lüste degradiert wird. Die christlich-katholische Moral auf diesem Gebiet ist keineswegs engstirnig, keineswegs prüde. Es geht ihr ja gerade um die Verherrlichung des Leibes. Denn die Kirche nimmt unseren Leib göttlich ernst. Das Fest also, liebe Gläubige, was die leibhafte und leibfrohe katholische Glaubenswelt so wunderbar zeigt, ist das heutige, die Aufnahme Mariens in den Himmel, die Verherrlichung des menschlichen Leibes schlechthin und über alles menschlich Denkbare hinaus. Wenn wir den Leib der Gottesmutter betrachten, dann wird es uns klar, dass Gott eigentlich, wenn man das denn so sagen darf, so handeln musste. Zunächst einmal ist dieser Leib der allerseligsten Jungfrau Maria der Körper, an dem die Schönheit der ersten Schöpfung in all ihrem Adel, in all ihrer Würde wiederhergestellt ist. Gott hat sozusagen, nachdem die Erde durch die Sünde des Menschen vergiftet wurde, einen neuen Paradiesesgarten geschaffen und aus diesem ein Stück Erde genommen, aus dem er die Makellose bildete. Und vom ersten Augenblick ihrer Existenz an hat er durch seine Gnade alles von ihr ferngehalten, was diese Kostbarkeit in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder erniedrigen könnte. Der Leib Mariens ist daher die geschöpfliche Schönheit schlechthin. Und wir müssen sie uns ja auch ohne Zweifel unendlich schön vorstellen. Nicht in der platten Weise wie irgendein Modell, an dem man herumoperiert hat und dem man ein bisschen Schminke aufträgt und dann liegt die ganze Welt ihm zu Füßen und meint, das wäre schön. Das hat ja mit Schönheit, liebe Gläubige, wie wir hoffentlich alle wissen, rein gar nichts zu tun. Das ist nur äußerer Flitter. Das ist nur ein bisschen Reizausstrahlung auf den Menschen, die aber ganz schnell wieder weg ist, spätestens dann, wenn der entsprechende Mensch in die Jahre des Alters kommt. Aber hier bei der Gottesmutter haben wir eine ganz andere Schönheit. Die Schönheit des Reinen, des Wahren, des Unverdorbenen und Makellosen. Und so wird sie dann auch vom ersten Existenzaugenblick an zu einem Gefäß der Gnade, zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Er hat im ersten Moment schon in ihr Wohnung genommen und seine ganze wunderbare Wirksamkeit entfaltet. Denn der Heilige Geist ist immer tätig. Wo der Heilige Geist ist, da gibt es keine Ruhe. Da ist er ständig dabei, weiter zu entfalten und zu schmücken und noch schöner und schöner werden zu lassen, wenn der Mensch seinem Wirken kein Hindernis setzt. Und Maria hat ihm niemals auch nur irgendein Hindernis gesetzt. Über diese gnadenhafte Gegenwart Gottes in ihr hinaus hat er dann aber noch auf eine einzigartige Weise in ihr Wohnung genommen. Wir kennen alle die in der römischen Liturgie so oft zu hörenden Worte jener Frau aus dem Volk, die in einem Augenblick höchster Begeisterung angesichts unseres Herrn ausruft: Selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Sie wusste gar nicht, was sie da rief. Und wie recht sie hat. Selig dieser Leib, der denjenigen getragen hat, der von Ewigkeit her der Sohn des Vaters ist und der für uns Menschen und um unseres Heiles willen in dieser Zeit ein wahrer Mensch geworden ist. Sie hat ihn getragen. Und über dieses bloße Tragen Jesu hinaus, liebe Gläubige, ist ihr Leib noch zusätzlich dadurch geadelt, dass er ja sozusagen die Materie für den Leib Jesu Christi darstellt. Alles, was die Menschennatur Jesu Christi anbelangt in körperlicher Hinsicht, ist aus ihrem Leib genommen, ohne den männlichen Samen. Allein durch die Überschattung des Heiligen Geistes hat sich der Leib Jesu aus dem Fleisch und dem Blut der allerseligsten Jungfrau Maria gebildet. Wenn wir daher den Leib Jesu Christi betrachten, dann betrachten wir darin immer auch den Leib, aus welchem er ausgegangen ist. Und wenn wir in der Heiligen Kommunion Jesus empfangen, dann empfangen wir in gewisser Weise Fleisch und Blut unserer himmlischen Mutter und Königin. Selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Wie schön auch, dass es so konkret und so klar gesagt ist. Hier kann nicht mehr der geringste Zweifel bestehen, dass da irgendeine Leibfeindlichkeit im Spiel wäre, liebe Gläubige. Und sie hat ihren Leib dadurch geadelt, dass sie ihn ganz dem Dienst am menschgewordenen Wort Gottes überlieferte. Die tägliche Arbeit für den Gottessohn von seiner Kleinstkinderzeit bis zu seiner Jugend und seinem Erwachsenenalter, bis zu seinem Fortgang aus dem Elternhaus. Und auch danach ist Maria die Jüngerin, die ihrem Sohn zur Seite bleibt, bis zur letzten Stunde. Ja, vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug ist sie, Maria, leibhaft dabei. Und so ist der ganze Leib der Mutter Gottes in allen Phasen ihres Lebens von der Gnade überstrahlt und vom Tau des Segens durchdrängt. Am Ende dann ist sie noch einmal unter den Aposteln am Pfingstfest zu sehen und ihre letzten Tage ausgesehen haben, die Zeit mit dem Apostel Johannes bis zu ihrem Hinscheiden. Wir wissen keine Einzelheiten. Aber wir sind uns ganz sicher, dass die Gottesmutter zur Fülle der Jahre gekommen ist und dass ihr ganzes Wesen und damit auch ihr Leib gestrahlt haben mag wie die Sonne, wenn sie in den spätsommerlichen Tagen untergeht und noch einmal ihren milden Schein über diese Welt wirft. So auch die allerseligste Jungfrau Maria. Und deshalb also verstehen wir, dieser Leib konnte nicht der Verwesung übergeben werden. Er musste, wie auch der Leib, der aus ihm hervorgegangen ist, unversehrt und verklärt in die himmlische Herrlichkeit Gottes eingehen. Denn Mariens Leib war ganz für Gott, war ganz für die ewige Liebe da. Und deshalb hat Gott ihr seine ewige Liebe geschenkt, auch ihrem Leib, und ihn so wunderbar erhöht. Liebe Gläubige, Gott nimmt unseren Leib ernst. Die Kirche nimmt ihn göttlich ernst. Wir sehen in der allerseligsten Jungfrau Maria, wozu unser menschlicher Leib letztlich da ist. Und deshalb ist es an uns, unser Verhältnis zum eigenen Körper zu überdenken. Wir haben ja heute gerade unter jungen Menschen oft epidemieartig ausgebreitet ein gleichsam gestörtes Verhältnis zur eigenen Leiblichkeit, das sich auch in Erkrankungen wie Magersucht und Ähnlichem zeigen mag. Wir haben auf der anderen Seite die zügellose Vergötzung des Leibes. Es stimmt also etwas im Verhältnis der Seele zum Leib nicht. Und das können wir von der Gottesmutter erlernen, wie es tatsächlich sein soll. Und dazu führt uns auch die leibhafte, die körperliche Kirche mit all ihren sinnenhaften Zeichen und ihrer reichen Bilderwelt hin. Ja, pflegen wir ein leibhaftes anstelle eines nur geistigen. Ein leibfrohes statt eines leibfeindlichen Christentums. Verstehen wir aber unter Leibfeindlichkeit nicht unsere katholische Moral. Denn diese bejaht den Leib. Und gerade deshalb, weil er so kostbar und zu so hohem berufen ist, errichtet sie einen Schutzwall um all die Bereiche, wo die Zerstörung oder auch die Dämonisierung der Leiblichkeit des Menschen immer wieder ansetzen will. Die Sünde ist niemals leibfreundlich, sie ist immer leibfeindlich und leibzerstörerisch. Und daher ergeht an diesem hohen Fest der Verherrlichung und Verklärung des Leibes der Ruf an uns: Tragt Gott, den Heiligen Geist, in eurem Leib, diesem Tempel, wie Maria. Tragt Gott den Sohn in eurem Leib, wie sie. Vor allem, wenn ihr ihn in der Heiligen Kommunion empfangt, dann tragt ihn voller Ehrfurcht, denn ihr werdet in diesem Moment in eine Nähe zu ihr gerückt, die sonst unvorstellbar ist. Und stellt euren Leib, liebe Gläubige, ganz ihm zur Verfügung und allen, denen ihr in seinem Namen und in seinem Auftrag dienen sollt. Und dann wird es auch an euch offenbar werden, welche Ausstrahlung, welche Segenswucht von unserem Glauben bis hinein in alle Dimensionen des leiblichen Lebens ausgeht. Ja, wir selbst sollen dieser Herrlichkeit gemeinsam mit unserem Herrn und unserer himmlischen Mutter teilhaft sein. Gott und die Kirche nehmen unseren Leib sehr ernst. Tun auch wir es. Amen.